Abstimmung über die Initiative gegen eine 10 Millionen Schweiz kommt näher. Der Bundesrat will keinen Gegenvorschlag, sondern Massnahmen gegen den Wohnungsmangel. Aber funktioniert das? Dann, eine Woche nach der Orbán-Abwahl in Ungarn, was sind die Folgen für die EU und für die Schweiz? Und wir reden auch über die Entlassung vom Nazi-Trainer Patrick Fischer wegen einem gefälschten Covid-Zertifikat. Das ist der Sonntag im Podcast. Meine Gäste sind Petra Gössi von der FDP, Mauro Tuena von der SVP und Balthasar Glättli von den Grünen. Lust und Frust der Woche. Es gibt noch gute Nachrichten auf der Welt. Schweden setzt in den Schulen wieder auf Bücher statt auf Tablets, hat es gestern in der NZZ geheissen. Und ich muss schon sagen, ein Hoch auf die Schweden kann ich da als Vater von drei Teenagern nur sagen, wo an den Schulen fast alles auf dem iPad machen müssen. Dabei ist es absolut widersinnig, sowohl der Lehrstoff, die Arbeitsblätter, die Lernziele und die Übungen, alles auf dem Bildschirm zu haben. Das geht mit mehreren Medien viel besser, eben auch auf Papier. Hoffentlich macht das schwedische Modell bei uns Schule. Den Frust lasse ich raus und gehe direkt zu Ihnen. Frau Gössi, Ihre Freude, Ihr Leid diese Woche?
Der Frust war, meines Erachtens bietet der Bundesrat keine Orientierungshilfe mit der Bevölkerung. Wir hatten gerade diese Woche ein Beispiel gehabt, die Verschärfung der Lex Koller, die meines Erachtens einfach nicht das, soll, oder nicht das wird bringen, was sie selbst bringen.
Kommen wir nachher noch drauf?
Genau, auf das kommen wir nachher noch. Und darum bringe ich gerne zwei Freuden von dieser Woche. Von der einen habe ich erst gerade vorher erfahren, wir hatten im Kanton Schweiz Kommunalwahlen gehabt und wir haben die Küsnacht in meiner Heimatgemeinde all unsere Kandidaten super durchgebracht. Es war ein Kampfwahl, das freut einen natürlich, gerade als Liberale. Und dann die andere Freude war, ich durfte gestern Abend an einem Ball teilnehmen, hier in Zürich, am Einläutenball. Das war im Zunfthaus zur Zimmerleute und es war super fest, super Stimmung. Und das hat mir wieder mal so richtig gezeigt, dass Zürcherinnen und Zürcher eben sehr gut Fest feiern können. Das war wirklich super.
Aber um Ihre erste Lust aufzugreifen, die Schweizer FDP ist ambitionierter unterwegs als Kantonalzürcher FDP, die nur mit einem Kandidat ins Rennen steigt. Aber das wäre noch mal ein anderes Thema. Mauro Tuena, Ihre Freude, Ihre Frust?
Ja, meine Freude geht in etwas Ähnliches rein. Wie Petra Gössi, ich habe mich sehr gefreut. Letzten Sonntag haben wir die letzten Wahlen in den Zürcher Gemeinden und die SVP hat hervorragend abgeschnitten. Das ist eben, weil die Basis ausgezeichnet geschaffen hat. Oder Uster, Kloten, auch die Stadt Zürich, Küsnacht, Zoliken und so weiter. Die Leute haben gekrampft, es waren Standaktionen. Wahlkampf heisst ja kämpfen. Und das hat sich ausgezahlt. Die Bevölkerung gibt uns wieder, oder sagt uns, ihr macht es gut, ihr tragt die Verantwortung und wir haben das Vertrauen in euch. Oder? Das macht richtig Freude und das heisst auch etwas Gutes.
Und der Frust?
Frust von der Woche, das geht an dich, Balthasar Glättli. In einer Woche, wir haben es vorhin gehört, bist du Stadtrat. Ich tue mich masslos ärgern, wie die Stadt Zürich jetzt umgeht mit dem Kanton, aber auch dem Bund. Darum ist es heute das Thema. Oder? Sie tut bei allem Stempeln und Täubeln und geht jedes Mal vor Gericht. Zuerst war es bei den 30er-Zonen, weil sie Abstimmung haushoch verloren haben. Das haben wir zusammen diskutiert. Ja. Jetzt ist es eine Verkehrsänderung, die die Stadt einfach
sind
illegal
gemacht hat. Das ist eine
Moment.
Bitte kurz lokal.
Nein, Moment jetzt. Das betrifft den Autobahnbund. Oder? Also er geht überall, die Stadt Zürich geht überall auf Konfrontation mit dem Kanton, mit dem Bund. Vielleicht bald, also Glättli, wenn du im Stadtrat bist, könnte man da ein paar Gänge zurückschalten und vielleicht zuerst an einem runden Tisch sitzen, bevor man irgendwelche Bundesgerichte bemüht, die nachher wieder Unsummen kosten.
Also, das regt mich auf. Gehen wieder auf die nationale Ebene. Ausser Herr Glättli, Sie werden noch kurz Ihre Replik geben.
Also, wenn ich die letzten vier Jahre geschaut habe, wer dauernd das Gericht bemüht hat, gegen notabene Volksentscheid innerhalb der Stadt Zürich, dann sind das die Bürgerlichen, die FDP mit der SVP im Schlepptau. Also von dem her, der Rechtsstaat gilt für alle. Und wenn man am Schluss Recht bekommt, freut es einem, wenn nicht, ein bisschen weniger. Mein negativer Punkt ist etwas ganz anderes. Es gibt ja so Themen, die plötzlich aufpoppen. Aktuell ist es das mit diesen PFAS, mit diesen Ewigkeitschemikalien, die überall. Man merkt, dass man sich da ein Problem eingehandelt hat, das man nicht einfach wegdiskutieren kann. Und das ist wieder für mich einer von diesen Frösten, wo ich denke, hätte man vielleicht ein bisschen früher auf uns gehört. Oder? Weil das ist etwas, was wir seit Jahren als Grüne thematisieren. haben im letzten Herbst sogar außerordentliche Session dazu machen. Und trotzdem macht man einfach nicht vorwärts, weil eine gewisse Bauernlobby und auch andere Lobby finden, das tut uns keinen Dienst. Wir wollen lieber weitermachen wie bisher. Und am Schluss zahlen die Menschen mit ihrer Gesundheit den Preis. Die Freude der Woche ganz kurz, dass ich noch mal da sein darf.
Sehr schön. Und man muss sagen, der Balthasar Glättli war mal unser Retter. Bei einem kurzfristigen Ausfall ist er als Zürcher, der einen näheren Weg hat, ins Studio gekommen. Genau, für den Jungfunkrichtung. Also, wir kommen zu unserem ersten nationalen Thema. Der Bundesrat ist gegen 10 Millionen Initiativen von der SVP. Er reagiert aber darauf mit einer Verschärfung für den Immobilienmarkt.
Der Bundesrat will den Kauf von Immobilien für Leute aus dem Ausland schwieriger machen. Diese Woche hat er bekannt gegeben, dass er die sogenannte Lex Koller verschärfen will. Konkret bräuchten neue Leute aus Ländern außerhalb der EU eine Bewilligung, wenn sie in der Schweiz eine Wohnung kaufen wollen. Und Geschäftsimmobilien dürfen von ausländischen Personen und Firmen nur noch dann gekauft werden, wenn sie sie selber brauchen. Die SVP und die SP unterstützen die Gesetzesänderung. Besonders Vertreter von Bergkantonen warnen vor negativen Folgen für den Tourismus und Alpengebiete, wenn Investitionen in Ferienresorts von Leuten aus Drittstaaten nicht mehr möglich wären.
Und auch die FDP warnt und die Mittepartei warnt vor dem. Petra Gössi, sind ja mehrere Versuche von links gescheitert in den letzten paar Jahren, die Lex Koller zu verschärfen. Klingt sie jetzt möglicherweise unter dem Damoklesschwert der SVP-Initiative 10 Millionen in der Schweiz?
Ja, also unter dem Damoklesschwert sicher nicht, weil genau für die Initiative bringt es überhaupt nichts. Oder?
Aber darum machen sie es ja.
Ja gut, aber sie haben ja sogar ihren Bericht nicht aufgezeigt, was das denn genau soll bringen mit Blick auf eine tatsächliche Entlastung im Wohnungsmarkt. Weil auch das weiss man, das zeigt ein anderer Bericht, wenn man den Wohnungsmarkt entlasten will, dann muss man mehr können bauen und man muss schneller können bauen. Und das kann man natürlich nicht mit dem, was jetzt da vorliegt. Weil, oder man muss einfach sehen, von den Transaktionen, die das betrifft, im Immobilienmarkt sind das 2,5%. Und die dürfen das dann zwar nicht mehr kaufen, das sind aber Drittstaatangehörige, die unter Umständen schon in der Schweiz sind. Ja, was machen sie denn, wenn sie es nicht mehr kaufen können? Die sind auf dem Mietmarkt, die sind ja trotzdem da. Also das bringt für 10 Millionen Schweizer Initiativen überhaupt nichts. Darum, mir ist es absolut Rätsel, was der Bundesrat mit dem tatsächlich will. Ich finde, es geht wirklich vollständig verliert. Ich sehe Sinn und Zweck von dieser Vorlage in diesem Zusammenhang überhaupt nicht.
Die Vorlage kommt ja aus der Küche vom SP-Bundesrat Jans, der nicht gerade Ihre Freund ist. Aber da habe ich jetzt also Applaus aus der SVP gehört von einigen Politikern. Klatschen Sie auch?
Ja, also Applaus ist jetzt ein bisschen weit hergeholt. Oder? Man muss schauen, in welchem Zusammenhang dass der Bundesrat jetzt mit dieser Vorlage gekommen ist. Und ich stelle fest, es sind ganz nervöse Zuckungen, die in dem Bundesrat ist. Er sieht nicht, wie man mit sachlichen Argumenten gegen unsere Initiativen ankämpfen kann. Es gibt gar kein sachliches Argument. Also bringt er jetzt eine Verschärfung von der Lex Koller? Das ist ja total ein Schattenkampf.
Weil mit den
Initiativen, wir haben gesagt, es ist ein minimaler Weg, könnte in eine richtige Richtung sein. Aber das Problem von der Wohnungsknappheit und dergleichen, bin ich also gleicher Meinung, löst die Verschärfung von dieser Lex Koller nicht. Wenn man will, das Problem mit der steigenden Miete und der Wohnungsknappheit angehen, das ist ja völlig klar, dann gibt es nur ein Ja zu dieser 10 Millionen Schweiz Initiative, oder? Dass man da entgegen antreten tut. Aber sicher nicht mit so Geschichten wie die Lex Koller verschärfen.
Ich komme nachher noch auf die Initiative, aber Balthasar Glättli, Linksgrün, unterstützt die Einschränkungen. Frau Badran hat das schon lange wollen, aus ihrer Partei gibt es so Vorstöße. Aber die Einschränkungen gelten ja nur für Ausländer außerhalb der EU, für sogenannte Drittstaatenangehörige, und die grösste Zuwanderung, etwa 70% der Zuwanderung, kommt eben aus der EU. Also ist das nicht den Leuten Sand in die Augen gestreut?
Es geht eben nicht um Menschen, sondern es geht ums Geld, ums Kapital. Und ich habe mich schon, bevor Jacqueline Badran noch nicht Nationalrätin war, ich noch nicht Nationalrat war, gegen die geplante Abschaffung der Lex Koller eingesetzt. Geplant, ja. Notabene, dazumal vom Bundesrat Blocher. Und weil ich einfach der Meinung bin, unser Wohnungsmarkt, der leidet an zu viel Rendite hungrigem Kapital. Er leidet nicht daran, an den Sachen, die jetzt hier gesagt worden sind, sondern er leidet daran, dass immer mehr, ich sage dem jetzt so ein bisschen Heuschreckenkapital kommt und der schnelle Gewinn machen will, auf Kosten am Schluss von den Menschen, die hier leben. Sagen sie jetzt mit Schweizer Pass oder ohne Schweizer Pass. Und da ist für mich die wichtigste Massnahme in diesem Paket die Einschränkung bei den Börsenkotierten. Das heisst, dass man nicht mehr einfach sagt, man kann Wohnungen, die ein Grundbedarf sind von jedem Mensch, man verpacken irgendwie in ein Börsenvehikel und dann wird das gehandelt, wie wenn es irgendetwas wäre. Gut. Und das aber darf das nicht sein. Und dass das dort gebremst wird, das ist zentral.
Peter Gössi.
Ja, also gerade wenn es darum geht, von den börsenkotierten Unternehmungen und von den Immobilienfonds. Oder was jetzt eingeschränkt werden ist, dass Drittstaatangehörige die Aktien nicht an den Börsen erwerben können. Wie man das technisch umsetzen will, keine Ahnung. Das wird man nicht kontrollieren, wer die Aktien kauft. Das ist ein Börsenhandel. Und das heisst nachher, die Fonds muss man ab der Börse nehmen. Und das wird wiederum alle institutionellen Anleger schwächen, wie zum Beispiel Pensionskassen. Weil das ist nachher alles viel weniger liquid. Und mit dem schwächen wir Pensionskassen. Und darum ist das ist eine völlige Schosse offen. Weil das ist einfach keine Lösung, die irgendjemandem etwas bringt. Es ist bürokratisch. Und unter dem Strich werden wir unsere institutionellen Anleger schwächen und mit dem sind nachher auch wieder Pensionskassen und alle anderen geschwächt. Oder? Also die Lösung bringt
aber
auch.
Aber das muss man hier drinnen das kontern.
Es ist völlig klar, so wie die Vorlage jetzt daherkommt vom Bundesrat, bringt die Vorlage mit dieser Thematik, oder was du gesagt hast, stimmt so ja nicht. Bringt mit dieser Thematik...
Es ist nicht so wohl, dass sie da fast ein bisschen gleich
sind. Nein. Mit dieser Verschärfung, so wie es der Bundesrat jetzt gebracht hat, tun wir die Wohnungsthematik in keiner Art und Weise lindern. Einfach 0,0. Sondern wir tun sie möglicherweise sogar noch verschärfen. Weil solange die Leute kommen, brauchen wir die Wohnungen. Das ist völlig unbestritten. Die Leute müssen irgendwo wohnen. Und wenn man das jetzt macht, das ist eben nicht so, wie du einfach gesagt hast, der Drittstaat und so. Sondern es ist noch der Punkt von der Peter Gössi, wo in diesem Paket drin ist. Kontrollieren kann man das nicht. Übrigens staune ich ja, wenn man die Leute vom Bundesrat liest, dann tut er ja irgendwo rumschlängeln, bringt nichts konkret, sagt, ja, wir müssen schauen und so weiter. Also so eine Vorlage habe ich gar noch nie gesehen. Darum nochmal. Ja. Das ist jetzt einfach ein nervöser Zucker vor unseren Abstimmung.
Also ich kann einfach das sagen. Wir sind für das gewesen, lang bevor ihr überhaupt gewusst habt, dass es irgendwo eine 10 Millionen Schweizer Initiative gibt. Und für mich bleibt
weißt
das richtig.
Gar nicht, was wir
für mich bleibt das richtig das in dem Moment, in welchem Moment auch immer, dass es kommt. Und es bleibt umso richtiger, als dass das massiv zusätzliche Kapital, das einfach eine höhere Rendite sucht und nicht will, die Wohnungen zur Verfügung stellen,
schon fast
das einschränkt.
Jetzt muss ich gleich schon fast als Stadtrat fragen, Herr Glättli. Also, ja. Meine, jetzt gehen sagen, das ist einfach das Kapital, das kommt. Und mit der Zuwanderung hat die Wohnungsnot und Mieten nichts zu tun. Das ist doch auch absurd. Das hat doch alle Wände auf Zürich zügeln, aus Deutschland, aus anderen Ländern, aus der Schweiz selber, gibt es innerhalb von Landes. Das hat doch mit dem Zuwanderungsdruck zu tun.
Also, jetzt einfach mal, ich rede nicht als Stadtrat, das wird erst Ernst Mai sein. Zweitens, wenn man schaut, also in den 90er Jahren hat es eine grössere Wohnungsnot gegeben als heute.
Aber nicht in der Stadt,
in der Stadt, Zürich. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo es meines Wissens die bilateralen Verträge und Personenfreizügigkeit noch nicht gab. Es ist so viel gebaut worden in der Stadt Zürich wie nie, wenn man das zurückschaut in den letzten Jahrzehnten. Und darum muss man sagen, was ist eigentlich das Problem? Das Problem ist nicht, wie viele Wohnungen, sondern das Problem ist, dass es nur noch Wohnungen gebaut werden, wo nicht für die normalen Menschen, geschweige denn für die, die weniger verdienen, sondern sie werden gebaut als Anlageobjekt. Genau darum das Kapital limitieren, wo nur der Anlagegewinn macht und nicht wie eine Pensionskasse. Wenn Peter Gössi sagt, dass Pensionskassen auf die Liquidität angewiesen sind, das ist ja das Gegenteil. Eine Pensionskasse investiert
in Jahrzehnte. Sorry, wir können keine technische Diskussion führen. Wir müssen auch die Stadt Zürich verlassen. Herr Tuina, wir kommen beim nächsten Mal. Ich habe noch gar nie erlebt, dass es ohne Jacqueline Badran in einem Sonntag sehen. Hey, wir müssen Schluss machen. Wir müssen jetzt aus Zürich in die Welt. Wir müssen von Zürich in die Welt und jetzt gehen wir auf Ungarn. Wir kommen nachher wieder zurück in die Schweiz. Aber ganz, nein, Herr Duina, ja, wir können jetzt nicht eine Sondersendung machen über die Es ist Aussage gegen Aussage. Wir müssen jetzt über etwas ganz Wichtiges reden, was in Europa passiert ist. Nämlich, der Viktor Orban ist abgewählt worden, der auch in der Schweiz viele Fans hatte. Und das verändert einiges in der EU. Man schaut nachher, ob er wirklich Fan ist. Das ändert einiges in der EU und eben auch möglicherweise in der Schweiz.
Vor einer Woche wird der langjährige Staatschef von Ungarn, der Viktor Orban, abgewählt. Während seiner 16-jährigen Präsidentschaft hat er Ungarn immer mehr autokratisch und populistisch regiert. Mit seiner Abwahl fällt jetzt auch ein russlandfreundlicher Staatschef in Europa weg. Der neue ungarische Ministerpräsident ist nämlich deutlich proeuropäischer. Realistisch ist, dass Ungarn unter der neuen Regierung z.B. die Blockade gegen die Russland-Sanktionen und das Veto gegen den 90 Milliarden Euro Kredit für die Ukraine zurücknimmt.
Ja, Balthasar Glättli, es gibt ja manchmal so Zufälle, die man als Journalist beobachtet. Jetzt haben wir die Abwahl von Orban gehabt, wo das Signal ist pro Ukraine. Wahrscheinlich die 90 Milliarden werden jetzt freigegeben für die Ukraine. Und gleichzeitig in der kleinen Schweiz, nicht in Zürich, sondern in Bern, ein Referendum gegen das Kriegsmaterialgesetz eingereicht worden von ihren Parteikollegen von den Grünen und von den Linken, wo wiederum ein Signal ist eigentlich gegen die Ukraine. Weil das ist ja gemacht worden, das Gesetz, um der Ukraine zu helfen. Wie geht das für Sie zusammen?
Also im Gegensatz zu vorher sind, glaube ich, die Marotina und ich gleicher Meinung.
Ja, das sehen wir dann.
Nicht mit, wir bewerten es am Schluss politisch nicht gleich, aber wir sind gleicher Meinung, dass das Kriegsmaterialgesetz wird nicht dazu führen, dass man in die Ukraine Waffen exportieren kann.
Einfach, dass über man, Deutschland oder nein, andere Staaten?
Nein, einfach, dass, sonst hätte die SVP dem ja nie zugestimmt. Ganz simpel. Jetzt aber geht es um etwas anderes. Was ist da passiert? Es ist quasi das Vorbild von all den Rechtsnationalisten und Isolationisten hat eine Ohrfeige an den Urnen bekommen, die sich gewaschen hat. Und man kann auch sagen, gleichzeitig auch in Italien. Die Rechtsaußenpremierministerin hat auch eine Ohrfeige bekommen, in einer anderen Abstimmung. Das heisst, es gibt ein paar Zeichen, dass man vielleicht in einer Weltlage, wo man merkt, so crazy wie der Trump ist, so böse wie ein Putin ist, tut man sich vielleicht gescheiter mit denen zusammen, die noch einigermaßen vernünftig miteinander umgehen, dass das auch in Länder, zum Beispiel wie also bei Orban, also, dass das dort ankommt. Und ich hoffe, dass das ankommt auch in Ländern wie Frankreich oder in Ländern wie Deutschland, wo die Orban-Fans, die entsprechenden Parteien, im Moment immer noch die Luft unter den Flügeln haben.
Teilen Sie das?
Nein, ich glaube, da ist jetzt mehr Wunsch der Wunsch der Vater des Gedanken. Weil am Schluss ist, oder der Orban war 16 Jahre an der Macht, hochkorruptiv und alles. Und da hat es jetzt einfach, da glaube ich, das ist wirklich einfach die Situation im Land so gewesen, dass nachher die Bevölkerung, vor allem auch die Jungen, jetzt haben eine Wechselwelle. Aus dem muss ein Schluss ziehen, dass dann da mit Italien und dann allenfalls noch Frankreich anfängt, darauf reagieren, glaube ich, hat überhaupt null Zusammenhang, würde ich nie so weit gehen. Aber was ich sehr wichtig finde, ist, oder jetzt in der beim Orban hat man jetzt gesehen, bei dieser Abstimmung, es ist eben wichtig, dass die Leute gehen, wählen und abstimmen, weil jede einzelne Stimme zählt. Und in einer Demokratie kann man eben etwas erreichen, wenn man seine Stimme erhebt. Und das finde ich einfach sehr ein wichtiges Zeichen, unabhängig davon, welches Resultat man sich erhofft oder erwünscht hat. Aber man kann etwas bewegen. Und für mich war das die wichtige Aussage. Ich würde nie aufgrund dieser Wahl jetzt einen Rückschluss machen, in welche Richtung jetzt die Geopolitik geht.
Und es ist auch nicht in den Linken und Grünen gewählt worden, sondern auch ein Rechter, aber
das
natürlich
stimmt, ein Rechte.
Anti-Putin-Vertreter im Gegensatz zum Orban. Maro, du hast es vorher angesprochen. Die SVP, da hat der Orban einige Fans. Es gibt auch den Roger Köppel mit der Weltwoche, der ihn aufs Titelblatt gehievt hat als grosser Held. Es ist jetzt anders gekommen. Sind Sie enttäuscht?
Gut, dass ich meine, oder das, was gesagt wurde, ist, ob das noch so ist. Das wissen wir ja nicht. In welche Richtung, dass ich nach dieser Wahl Ungarn bewegt. Das ist ja weit offen. Jetzt geht man tänzeln und hat ein Freudesding gemacht. Bleibt einmal noch abzuwarten. Orban ist abgewählt worden aus dem Grund, weil das ein korruptes System war und die Bevölkerung, und das ist völlig richtig, teilt nicht, wenn man, dass man irgendwie korrupt oder in dergleichen ist. Aber da meinen, dass jetzt die politische Lage und dergleichen in anderen Ländern in der Schweiz und was er alles gibt, ist ja das Gegenteil in der Schweiz. Oder? Die Grünen gehen da Sind wir senkrecht nach oben mit dem Wähleranteil? Das ist eine Illusion und ist auch richtig so, weil die linke Politik schlecht wäre schlecht für unser Land, oder bringt mehr Zuwanderung und so weiter. Das muss ich ja wohl nicht wiederholen. Also ich bin gespannt, wie das weitergeht, ob denn das auch so ist, auch ob der Kredit freigegeben ist. Das Thema war ja noch, dass jetzt die Sicherheit in dem Europa zusammenrückt. Das wird natürlich also für die Schweiz spielt das keine Rolle, oder? Weil die Schweiz ist ein eigenständiger, neutraler Staat und wir müssen für uns schauen. Das ist jetzt ganz wichtig, nicht jetzt da Richtung Europa schielen. Das ist natürlich aber, klar, dass er das jetzt macht.
Aber für die Ukraine spielt es eine Rolle. Also ich meine, der Orban hat letzten Dezember, wenn ich mich richtig erinnere, gesagt, Ungarn legt nicht das Veto ein gegen die 50 Milliarden, wie viel das ist von der Europäischen Union. Sie wollen einfach nicht selber daran zahlen. Und hätten das vor wenigen Wochen vermutlich auch noch wahlkampfbedingt quasi wieder ein 180-Grad-Salto rückwärts gemacht. Und dass jetzt natürlich die neue Regierung dann wird das korrigieren wieder, das ist klar. Und das ist auch zentral, nein, weil, ich meine, ehrlicherweise muss man ja sagen, also im Moment wird überall unkoordiniert aufgerüstet für Milliardenbeträge. Aber wer sich Putin in den Weg stellt, das sind die Ukrainerinnen und Ukrainer. Wer schaut, dass quasi Europa nicht überrollt wird von der Russ? Das sind die Ukrainerinnen und Ukrainer. Und dass dann die EU noch quasi von einem, ich sage jetzt, von einer Marionette bis zu einem gewissen Ding, von Putin quasi mit Veto abgehalten wird, sie zu unterstützen, da finde ich es eine richtige Entwicklung. Auch wenn, und da hat der Mauro Tino recht, es ist kein Linker, der gewonnen hat. Ja. Es ist kein Linker, der gewonnen hat.
Ja. Noch ganz kurz, was haben Sie sagen vorhin?
Also, oder du sagst jetzt, das Geld wird freigegeben. Das ist einmal so angekündigt. Ob denn das so in der Praxis
noch
auch noch wird sein? Das ist noch überhaupt nicht gesagt. Also ich wage ein bisschen. Ich kann, oder einfach
der Trump, der gewonnen hat?
Nein, aber...
Ja. Aber Wahlkampf ist so, und Regierung.
Ja, eben genau. Wahlkampf ist eine und nach einer Regierungsverantwortung. Ist es anders? Also ich staune, wie du jetzt einfach sagen kannst,
das
ist
nicht so.
Wir alle können da Ihnen nicht oral. Was vielleicht so wichtig ist in diesem Zusammenhang, ist, dass die EU ist jetzt einiger, man sagt, die Sicherheitspolitik. Und wir sind dann mit der EU in schwierigen Gesprächen. Wir haben das bilaterale Dreipaket, das jetzt kommt. Macht das uns, Sie sagen Knebelvertrag, macht das jetzt uns als Partner von der EU das Leben eher einfacher oder schwieriger, wenn die EU einiger ist und aus einer Hand quasi sicherheitspolitisch die Welt sieht?
Nein, die EU weiss, wo wir stehen als Schweiz stehen. Wichtig ist, dass wir sicherheitspolitisch mit der NATO weiterhin zusammenarbeiten können. Das wird wichtig, also in Zusammenarbeit im Frieden. Weil das ist nachher auch wichtig, falls wir mal angegriffen werden, dass wir einander verstehen, dass wir Systeme haben, die kongruent sind, dass wir miteinander zusammenarbeiten können. Es wird sich aber unmittelbar für die Schweiz nichts ändern, weil wir können auch nicht weitergehen, weil wir ein neutrales Land sind. Oder? Mit dem ist völlig klar, das weiss man aber auch, ich glaube, die Grenzen sind abgesteckt. Und natürlich ist es wichtig, dass sich die EU verteidigen kann. Man geht ja auch davon aus, dass dann Russland wird seine Angriffe mal auf Länder von den weiteren Länder von Europa ausdehnen. Und da, natürlich muss man da gerüstet sein, aber für die Schweiz ändert sich mit dem unmittelbar nichts.
Vielen Dank. Wir kommen zu unserem dritten Thema. Ganz ein anderes Thema, kein politisches Thema im engeren Sinne, aber kein ist enger und intensiver diskutiert worden als die Entlassung vom Nationaltrainer im Hockey, Patrick Fischer.
Anfang Woche kommt es zum Knall im Schweizer Eishockey. Der langjährige Nazi-Trainer Patrick Fischer beichtet in einem Video, dass er 2022 mit einem gefälschten Corona-Zertifikat an die Olympischen Spiele in Peking gereist sei. Grund für das Statement war eine Recherche vom SRF, der den Verband vorgreifen wollte. Patrick Fischer hat einem SRF-Reporter beim Mittag von Dreharbeiten ungefragt vom gefälschten Zertifikat erzählt. Während der Schweizer Eishockey-Verband sich am Montag noch hinter den Headcoach der Nationalmannschaft gestellt hat, haben sie ihn am Mittwoch dann freigestellt. Patrick Fischer wäre nach der Heim-WM, die im Monat anfängt, zurückgetreten.
Ja, die erste Frage geht an ZSC-Fan und Eishockey-Sachverständiger Mauro Tuena. Ist die Entlassung gerechtfertigt?
Das ist in keiner Art und Weise gerechtfertigt. Oder? Patrick Fischer hat etwas gemacht, das ist Jahre zurück. Er hat für das einen Buss, also hat für das eine Strafe bekommen. Und jetzt kommt der Pascal Schmitz vom SRF und stellt den öffentlichen Pranger an. Notabene, oder? Und das ist ja der Krux an dieser Geschichte. Hat er das erfahren bei einem bilateralen Gespräch?
Mittagessen.
Bei einem Mittagessen, oder? Und aus dieser Geschichte, also, das ist jenseits von dem Pascal Schmitz, jenseits.
Der Kommunikationschef war auch noch dabei.
Ja, Das ist, oder? Ich meine, der ist noch Stadionspeaker. Also ich hoffe wirklich, dass der Konsequenzen zieht. Der muss jetzt gehen, weil verloren haben in dieser Geschichte alle. Verloren hat die Schweizer Nationalmannschaft, die jetzt in einem ganz schwierigen Zustand ist, ohne den hervorragenden Trainer. Das ist ein guter Trainer, oder? Verloren haben aber auch die Medien. Ich weiss jetzt nicht, was kann ich noch mit einem Journalist beim Mittagessen besprechen?
Sie sind ja nicht im SRF.
Ja, nein, aber generell, oder? Ist das jetzt nur eine einmalige SRF-Geschichte gewesen, also, oder?
Ein bisschen differenzieren.
Und zum Moment, also, verloren hat aber auch das Eishockey, weil die Mannschaft ist jetzt schwierig und wir gehen in eine ganz schwierige Spielsituation rein. Es ist wirklich...
Ich werde mir ja Weltmeister, aber wir schauen jetzt mal zuerst den Fall Fischer an. Wie sehen Sie das, Frau Gössi?
Das Mittagessen, das war offenbar im Umfeld von Gesprächen, die nachher hat sollen, zu einem Porträt führen. Und die Regeln sind völlig klar. Und wenn der Kommunikationschef noch dabei ist, dann müsste es eigentlich umso klarer sein, wenn man nicht vereinbart, dass es offen ist und dass es vertraulich ist, dann darf es nachher auch verwendet werden. Und es ist ja nicht gesagt worden, man weiss es direkt von ihm, sondern wenn ein Journalist Informationen hat, dann kann er auch recherchieren und das ist nachher veröffentlicht worden aufgrund von dieser Recherche. Und das ist ein wesentlicher Unterschied.
Aber man wird doch nicht vorsichtig.
Warten Sie.
Nein, aber nachher, der Punkt ist eben, was hat denn der Verband damit gemacht? Und das finde ich, also ich persönlich finde es auch schwierig, dass man ihn jetzt einfach so entlassen hat. Aber das ist nicht die Frage des Journalisten. Weil wenn er das nicht gebracht hätte und das wäre später durch irgendjemand anders öffentlich geworden, ja, dann hat nachher das SRF steckt unter der Decke und was weiß ich was. Genau, hat auch nicht funktioniert. Also extrem schwierige Situation für den Journalist. Darum vielleicht auch mal gescheiter etwas einem Journalist nicht erzählen, vor allem wenn es etwas so privat ist. Aber am Schluss ist die Frage, was hat der Verband da gemacht? Ab wann hat er es jetzt tatsächlich gewusst? Wieso hat er so reagiert, wie er reagiert hat? Das ist für mich total unverständlich.
Das ist offenbar auch noch nicht ausgesessen, oder? Also der Fall ist noch ongoing bezüglich Verband. Balthasar Glättli, es ist ja interessant. 250'000 Leute haben unterschrieben eine Petition, dass der Patrick Fischer selber bleibt. Auch in den sozialen Medien hat es sehr viel Unterstützung für ihn. Also die Haltung von Mauro Tuena ist also nicht eine isolierte Meinung. Wie deutet Sie das, die unglaubliche Reaktion?
Ich glaube, das ist eine Reaktion, die vor allem von Menschen unterstützt worden ist, die das Gefühl haben, man hat jetzt quasi wie wegen Corona oder wegen der Corona-Massnahmen oder wegen der Nichtbereitschaft von Patrick Fischer da quasi ein besonderes Exempel statuiert. Und ich glaube, das ist eine falsche Analyse. Weil der Grund, warum es schwierig ist, mit so einem Trainer nach so einem Ereignis zusammenzuarbeiten, ist, dass er selber jemand war, der immer gefordert hat und mit dem auch seinen Erfolg begründet hat, dass man
das
alles der Mannschaft unterordnet. Alles fürs Team. Und wenn man sich selber aber dann die Hintertür nimmt, dann bleibt man in dem, was ihn stark gemacht hat, in dieser Glaubwürdigkeit, in dem Einfordern, nicht glaubwürdig. Und das ist, glaube ich, das Kernproblem. Jetzt auf der Ebene ist er noch tauglich für die Rolle. Das andere ist dann die Frage, ja, wie müssen wir mit Medien umgehen, muss ich auch sagen. Also, ich war ein paar Jahre Fraktionspräsident der Grünen im Nationalrat und ich habe immer allen gesagt, wenn du mit einer Journalistin oder einem Journalist redest, dann sag am Anfang das erste Mal, es ist jetzt alles im Off und dann kannst du gut reden und nachher kann man immer noch sagen, kann man etwas von dem brauchen, wird das eingebaut, in welchem Kontext wird das eingebaut. Und ich muss sagen, dort, über das hat man zu wenig gesagt bis jetzt, stellt sich mir die Frage, wie professionell ist denn der Verband unterwegs? Weil wenn man hört, dass offenbar jemand aus dem Medienteam oder der Medienbeauftragte dabei war, dann hätte ja ab dem Moment das Krisenmanagement laufen müssen.
Dann hätte ich eingreifen im Moment und sagen, schauen Sie, das ist jetzt eben rausgerutscht, das ist nicht verwendbar, ganz dann wäre es eine andere Diskussion gewesen. Aber Herr Tuena, ist es nicht so, wie das Herr Glättli sagt, so ein Trainer ist mit ihm glaubwürdig, als Vorbild, als Führungsfigur. Und er hat, das wissen Sie als Hockey-Fan, sehr hart geführt. Er hat Spieler, die ein Training verpasst haben, spät gekommen sind, hat er nicht akzeptiert. Aber bei sich selber ist offenbar alles erlaubt.
Nein, ist nicht alles erlaubt. Er hat ja, ich habe es vorhin gesagt, er hat eine Strafe bekommen. Das ist jetzt 4 Jahre zurück, dass man jetzt vor diesem Spiel noch mit dem kommt. Also die Geschichte vom Verband ist dann auch noch jenseits. Ja. Die wird noch untersucht, oder? Weil da hat der Verband ganz eine schlechte Gattung nach Hause gemacht. Aber ich sage nochmal, es gibt nur Verlierer. von dieser Geschichte. Ich sage ja auch, wenn ich mit einem Journalist oder einer Journalistin über den Mittag rede oder irgendwo etwas trinken, sage ich auch, schauen, es ist jetzt off the record. Mhm. Jetzt kann man sagen...
Und haben sich die jetzt alle daran gehalten?
Ja, ich habe noch nie
schlechte
Erfahrung gemacht. Ich habe keine schlechte Erfahrung gemacht bis jetzt. Aber wir sind Politiker, wir sind uns der ganz direkte Umgang mit Medienschaffenden. Also, lass mich bitte schnell ausrechnen, Balthasar Glättli. Der direkte Umgang mit Medienschaffenden gewöhnt. Bei einem Trainer ist das vielleicht etwas anderes. Oder? Und dass man dann so etwas missbraucht und dann die ganz grosse Geschichte gemacht und alles in den Dreck hineinzieht,
das geht nicht. Dass es so aufkocht, ganz kurz nochmal, Frau Kössi, dass es so aufkocht, hat es damit zu tun, dass es um Corona geht. Wenn er jetzt bei den Steuern etwas beschissen hätte oder sonst etwas gemacht hätte, wäre das auch die Dimension? Oder haben wir das vielleicht noch nicht ganz verarbeitet, auch die Corona-Zeit?
Ja, selbstverständlich nicht, oder? Weil jeder war betroffen, jeder hat private Geschichten. Es hat x-fache Streit, auch Freundschaften, sogar in Familie ist zum Teil auseinandergebrochen. Ja. Und das ist völlig klar, dass man das noch nicht aufgearbeitet hat. Und das ploppt jetzt voll durch. Und das zeigt einfach, wie wichtig das ist, dass man auch eine politische Aufarbeitung wirklich auf Fond probiert und das auch auf der persönlichen Ebene probiert.
Es ist noch nicht vorbei in dem Sinn, in dem Sinn von der Aufarbeitung. Ganz vielen Dank, dass Sie bei uns im Studio sind. Ich höre im Ohr, der Schiedsrichter hat abpfiffen, es pfeift auf allen Ecken und Enden. Wir müssen Schluss machen. Danke Ihnen fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und morgen eine gute Woche.